SWR 2 aktuell.
An diesem Dienstagmittag mit Marie Gedin und diesen Themen. Sozialtourismus. Friedrich Merz hat es gesagt, gestern im Zusammenhang mit Geflüchteten aus der Ukraine. Heute hat er sich entschuldigt für den Begriff. Was ist da los in der CDU, fragen wir. Warum so eine Provokation mit einem Begriff, den die NPD sonst nutzt? Gaslecks in den Nord Stream Leitungen, was das bedeutet und welche Ursachen möglich sind, auch das besprechen wir. Und zwei neu aufgetauchte Videos aus der Flutnacht im Ahrtal beschäftigen uns. Und die Frage, bringt das möglicherweise den rheinland-pfälzischen Innenminister in Bedrängnis? 990.000 Kriegsflüchtlinge sind laut Bundesinnenministerium bislang aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Und CDU-Chef Merz sagte gestern, man erlebe jetzt einen, Zitat, Sozialtourismus dieser Flüchtlinge, Zitat Ende. Sozialtourismus, das war das Unwort des Jahres 2013. Christopher Jennert aus unserem Hauptstadtstudio. Friedrich Merz hat sich inzwischen auf Twitter entschuldigt für diesen Begriff Sozialtourismus und sagt, es gehe um ein in Einzelfällen zu beobachtendes Problem. Was für ein Problem? Was meint Merz denn?
Also was Merz zumindest behauptet ist, dass Ukrainerinnen und Ukrainer teilweise nur deshalb nach Deutschland kommen, weil sie hier Grundsicherung bekommen. Also das, was auch als Hartz IV bekannt ist, womöglich dann auch wieder zurückreisen in die Ukraine und da weiter kassieren sozusagen. Also diese Gerüchte gibt es. Und er unterstellt jetzt eben diesen Menschen, dass sie nicht nur deshalb kommen, weil dort Krieg ist und sie sich schützen wollen, sondern auch eben aus wirtschaftlichen Gründen.
Jetzt haben Sie gerade schon von Gerüchten gesprochen. Woher nimmt denn Merz diese Vermutung? Wie kommt er darauf? Gibt es Hinweise, Zahlen?
Die gibt es nicht, muss man sagen. Bisher auf jeden Fall. Wir konnten nichts finden. Auch andere Medien suchen natürlich auch und haben bisher keine Belege gefunden, dass da was dran ist. Und woher Merz das jetzt nimmt, das fragen sich jetzt nicht nur wir, sondern das fragen sich auch Menschen in der Union. Thorsten Frey zum Beispiel, der parlamentarische Geschäftsführer, er sagt, also ich habe da keine Zahlen, die das irgendwie belegen könnten. Und er rudert sozusagen stellvertretend zurück und sagt, naja, Merz, er hat das jetzt eben mal zugespitzt und das muss ja auch mal möglich sein.
Wenn man eine antiseptische Politikformulierung möchte, dann würde das dem demokratischen Diskurs in Deutschland schaden. Das sollten wir keinesfalls machen. Deswegen müssen grundsätzlich auch stärkere Formulierungen möglich sein.
Also was er damit ausdrückt, ist, dass es womöglich ein Problem gibt, dass es womöglich gar nicht zahlenmäßig so bedeutend ist, aber Merz eben darauf hinweisen wollte.
Jetzt hat ja Merz in diesem Bild-TV-Gespräch gestern gesagt, er hat nicht nur von Sozialtourismus gesprochen, sondern er hat nochmal darauf hingewiesen, die Union habe schon damals, also im Sommer, als es um die Umstellung auf diese Grundsicherung ging, gesagt, die Union habe gewarnt. Trotzdem wirkt es ja jetzt so, als kündige er oder als kündige die Union da einen anfänglichen Grundkonsens in Sachen Ukraine-Flüchtlinge auf. Ist es eine Kurskorrektur?
Das ist zumindest so nicht zu erkennen. Also die CDU weist jetzt auch darauf hin, dieser Konsens in Sachen Ukraine-Flüchtlinge bleibe natürlich bestehen, kein Zweifel. Warum Merz das jetzt trotzdem gemacht hat, das kann man sich fragen. Er lässt sich ja nicht so in die Karten schauen. Klar ist, er sucht natürlich immer wieder nach Möglichkeiten, die Regierung zu kritisieren und gleichzeitig auch zu zeigen, dass er mit seiner Partei wieder eine starke konservative Kraft ist. Auch um zum Beispiel Menschen von der AfD wieder zurückzubekommen, die sagen, die CDU, die ist mir nicht konservativ genug. Und er sucht dann die ganze Zeit natürlich auch nach Themen. Das hat man in den letzten Wochen immer wieder gesehen. Siehe, Atomkraft, Bürgergeld, Corona-Politik. Also es ist immer wieder das Ziel, die Regierung zu kritisieren. Manchmal geht es nach hinten los, wie wir das jetzt auch dieses Mal gesehen haben.
Corona-Politik haben Sie gerade gesagt. Gestern Abend haben im Osten wieder Zehntausende bei sogenannten Montagsdemonstrationen gegen Corona-Politik, aber auch die Energie- und die Russland-Politik ganz explizit der Regierung protestiert. Der CDU-Chef ist ja im Osten bekanntlich nicht ganz so akzeptiert, zumindest wie im Westen in seinen Reihen, holt dann jetzt also genau gestern auch aus gegen die Regierung. Könnte das Teil einer Strategie sein, um da politisch was einzufangen?
Sicherlich ist auch das ein Teil der Erklärung. Wir sehen ja gerade im Osten ist die Stimmung in Sachen Ukraine-Krieg ja auch eine leicht andere, was man an diesen Demos zum Beispiel sieht. Die Wahlergebnisse der AfD sind relativ hoch. es ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ, darauf einzugehen, aber sicherlich versucht man aus der Union, versucht auch Friedrich Merz damit auch diese Menschen anzusprechen, die man auf diesen Demos noch erreichen kann, wenn sie erreichbar sind, also noch nicht ganz weit rechts stehen sozusagen, die kann man damit vielleicht noch erreichen und das versucht Friedrich Merz natürlich auch mit solchen Aussagen.
Dieses Muster, ich nehme einen Begriff, in dem Fall Sozialtourismus, ecke damit an, erlebe sehr viel Echo damit und rudere dann ein Stück zurück. Das ist ja ein bekanntes Muster in, ich formuliere es mal vorsichtig, sehr konservativen Politikkreisen. Rückt Merz damit ein Stück weiter nach rechts?
Ob er jetzt weiter nach rechts rückt oder nicht, das lässt sich daraus jetzt, glaube ich, nicht abschließend beurteilen. Was man aber sagen kann, ist, solche Dinge verfangen natürlich. Er hat sich jetzt zwar entschuldigt, das muss aber gar nicht sein, dass das überall ankommt. Aber dieses Stichwort Sozialtourismus oder das, was damit impliziert ist, das verfängt natürlich in manchen Kreisen. Und womöglich kann er damit auch der AfD im Osten das Wasser abgraben oder eben auch diese Menschen erreichen, die noch erreichbar sind.
Christopher Jänert aus Berlin über die Rhetorik des CDU-Chefs. Und während in der Union über Motive Geflüchteter aus der Ukraine spekuliert wird, herrscht in der Ukraine heute nochmal besondere, vielleicht sogar nochmal gesteigerte Anspannung. Letzter Tag der sogenannten Referenden, mit denen Russland seiner völkerrechtswidrigen Besetzung eine Art legalen Anstrich geben will. Und während in der Ukraine Unsicherheit herrscht, was nach dem Ausgang dieser Scheinreferenden passiert, stellen Beobachter auch etwas Beunruhigendes fest, ganz woanders, nämlich bei den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Massive Lecks gibt es. Moskau lässt gerade eben mitteilen, da sei Sabotage nicht ausgeschlossen, man sei extrem besorgt. Noch suchen sowohl die dänische Marine als auch deutsche Experten weiter nach Ursachen für diese Lecks. Was das heißt, was für Folgen das hat, das besprechen wir mit Werner Eckert aus unserer SWR-Umweltredaktion. Vielleicht erst mal ganz kurz, Werner Eckert, die eine Pipeline liefert nicht, die andere war nie in Betrieb. Warum tritt da überhaupt Gas aus?
Weil die noch mit Gas gefüllt sind. Nord Stream 2 stand ja unmittelbar vorm Liefern. Die war proppevoll mit Gas und dann wurde eben keins abgenommen wegen des Embargos. Und Nord Stream 1 hat ja geliefert, bis eben Probleme auftraten, die Russen welche erfunden haben, damit sie sie stilllegen können. Aber so eine Pipeline läuft nicht leer, sondern die steht weiter unter Druck.
Hat das möglicherweise irgendwas damit zu tun, dass solche Lecks entstehen oder entstehen die einfach tatsächlich auch, wenn alles normal läuft?
Nein, also solche Lecks, gerade diese Zeitgleichheit dieser Lecks und die Größe, der massive Druckabfall, das ist nach Angaben von Experten absolut nicht normal. Also man darf nicht davon ausgehen, dass ein Fisch dagegen geschwommen ist und deswegen Gas entweicht, sondern da muss es einen massiven Eingriff gegeben haben, wo und wie auch immer. Man hat ja nun die Bruchstellen gefunden, rund um Bornholm kann man sagen, an zwei Stellen und dort strömt eben massiv an drei Stellen das Gas aus und die Ursachensuche wird einen dann noch beschäftigen, aber eine vernünftige, natürliche Erklärung gibt es nicht.
Jetzt haben Sie schon das Gebiet ungefähr angesprochen. Wie müssen wir uns das vorstellen dort? Was herrscht da für eine Gefahr? Wie dramatisch sind da die Auswirkungen?
Also unmittelbar ist die Schifffahrt dort eingeschränkt. Das heißt, man darf diesen Stellen nicht zu nahe kommen als Schiff. Das ist auch nachvollziehbar, denn dort blubbert es sozusagen. Das ist Gas, das aufsteigt. Und es gibt ja aus anderen Meereszonen, wo dieses Phänomen natürlich auftritt, eben die Erkenntnis, wenn ein Schiff in eine solche Region reinfährt, dann kann es versinken, schlicht und einfach, weil das Wasser eben kein Wasser ist, das trägt, sondern Wasser ist, das mit sehr viel Gas durchsetzt. Ist weniger spezifisches Gewicht hat. Die Verdrängung ist dann, das Schiff ist einfach schwerer auf diesem Wasser und sinkt ein. Deswegen ist das die unmittelbare Gefahr und deswegen gibt es da eine Sperre. Die zweite Gefahr ist natürlich, Erdgas ist weitgehend Methan. Und Methan ist eines der potentesten Treibhausgase und das zweitwichtigste von der Menge her.
Was heißt das? Also sprich, das sind dann Auswirkungen auf Mensch und Natur auch im Zweifel?
Also es ist nicht giftig und es ist wahrscheinlich in dieser Situation auch nicht entzündlich und damit explosiv. Insofern ist die unmittelbare Gefahr nahe null. Aber wie gesagt, die Klimawirkung ist natürlich da, wobei man sagen muss, man hat ja eine Zahl, 177 Millionen Kubikmeter Gas sind in der Nord Stream 2 drin gewesen. Und damit hat man so eine Größenordnung, was entweichen kann. Und das bewegt sich dann doch im Promillebereich dessen, was es jährlich an Emissionen weltweit durch Methan gibt. Also wir sind nicht in einer Region, wo sich das Methan, der Methanausstoß dramatisch erhöhen würde, aber es ist messbar und spürbar. Und es ist insgesamt tatsächlich so, dass derzeit die russische Erdgassituation schwierig auch fürs Klima und die Atmosphäre ist, weil eben auch sehr viel Gas abgefackelt wird und beim Abfackeln sehr viel Methan trotzdem frei wird, weil sehr viel Gas auch möglicherweise schlicht und einfach an diesen und anderen Stellen entweicht.
Wenn wir noch einmal auf diese beiden Pipelines schauen, Herr Eckert, hoffentlich nicht zu naiv gefragt, sind die jetzt leer gelaufen und ist das Problem dann damit erledigt oder strömt da einfach immer weiter Gas aus?
Also bei Nord Stream 2 ist der Druckabfall fast völlig schon passiert. Das heißt, der Großteil des Gases ist tatsächlich dort bereits entwichen. Aber es blubbert wohl nach Angaben der dänischen und schwedischen Behörden weiter. Und insofern ist da noch Gas am Aufsteigen. Aber bei diesem massiven Druckabfall muss man davon ausgehen, dass mindestens aus dieser, also Nord Stream 2, das Gas weitgehend raus ist.
Informationen von Werner Eckert aus unserer SWR-Umweltredaktion heute Mittag zu den Lecks an den Nord Stream Pipelines. 12.16 Uhr haben wir es jetzt. Trainieren im Sportverein, das ist für Millionen Kinder und Jugendliche fester Bestandteil ihrer Freizeit. Manche träumen ja sogar von der Karriere im Spitzensport, zumindest eine Zeit lang. Sport hat ein positives Image, auch bei den Eltern. Wichtig für die Gesundheit, für die Entwicklung. Und umso dramatischer ist es dann, wenn Kinder und Jugendliche im Sportverein sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. In einer Fallstudie sind jetzt solche Schicksale veröffentlicht worden. Und zwar von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Im Betroffenenrat dieser Kommission arbeitet auch Angela Marquardt mit, SPD-Politikerin. Und ich habe sie kurz vor der Pressekonferenz, bevor diese Studie vorgestellt wurde, gesprochen heute Vormittag und gefragt, Frau Marquardt, das betroffene Mitarbeiten an dieser Aufarbeitung, wie entscheidend, wie wichtig ist das?
Das ist total wichtig. Betroffenenbeteiligung ist ein Qualitätsmerkmal. Denn wir sind diejenigen, die von sexualisierter Gewalt betroffen gewesen sind. Und können Tatkontexte, können begünstigende Strukturen, wie konnte was passieren, warum konnte es passieren, warum haben Menschen geschwiegen, wie haben wir uns gefühlt, welche Bedarfe brauchen wir. Wir sind ja schließlich Expertinnen in eigener Sache und deswegen ist Betroffenenbeteiligung gar keine Frage, ob sie stattfinden soll, sondern sie muss stattfinden und die Aufarbeitungskommission macht das in dieser Form.
Die Aufarbeitungskommission macht das ja seit vielen Jahren. Der Sport ist jetzt, erlauben Sie die saloppe Formulierung, als letztes dran. Warum? Warum hat das so lange gedauert?
Naja, ganz als letztes natürlich nicht. Sie werden sich nicht wundern, dass die Ergebnisse dieser Studie mich persönlich jetzt nicht überraschen. Ich bin Mitglied in einem Netzwerk von betroffenen Sportlerinnen und Sportlern und habe schon viele solcher Geschichten gehört. Und natürlich hat der Sport insbesondere ein total positives Image. Die Leute wollen Spaß haben, die Leute haben Vertrauen, es geht um Medaillen und es geht um das Bild nach außen. Gerade der Sport fragt immer mehr nach seinem Image und nicht nach dem, wie kommt es zu den Medaillen? Was sind die Bedingungen? Wie trainieren Sportlerinnen und Sportler? Und ja, auch welche physische, psychische oder sexuelle Gewalt gibt es im einzelnen Verein? Und den Breitensport haben wir ganz oft gar nicht im Blick. Und insofern wird es Zeit, dass auch der Sport sich dieser Problematik stellen muss.
Welche Erfahrungen, wenn wir jetzt auf diese Betroffenen schauen, auf diese Studie ganz konkret, welche Erfahrungen gibt es denn dann, was die Aufarbeitung bislang angeht, in den Organisationsstrukturen des Sports?
Naja, man flüchtet sich häufig eher in die Prävention und nicht in die Aufarbeitung. Dabei ist die Aufarbeitung natürlich die Grundlage, eine gute Prävention zu entwickeln. Häufig ist es so, dass das Erleben von Sportlerinnen und Sportlern individualisiert wird. Betroffene werden ignoriert, weil der Verein geschützt werden muss. Es gibt große Debatten, oh Gott, was macht das mit unserem Verein? Wird man uns Gelder streichen? Und natürlich ersetzt die noch so beste Studie eben nicht die Aufarbeitung. Und der Sport muss wissen, dass nur über den Weg der Aufarbeitung Strukturen verändert werden können und dass sich auch die Mentalität in den Vereinen verändern kann über den Weg der Aufarbeitung mit Betroffenen gemeinsam.
Wenn wir über Strukturen sprechen, welche Sportarten oder vielleicht besser Sportbereiche sind denn besonders betroffen, gefährdet? Kann man, darf man da differenzieren?
Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit der Differenzierung, weil es natürlich in jeder Sportart, in jedem Verein möglich ist. In dieser hier vorliegenden Studie haben wir insbesondere den Turnsport und den Fußballsport als Tatkontext, aber natürlich auch viele andere. Ich persönlich kenne Sportlerinnen und Sportler aus dem Reitsport. Wir kennen den Judosport. Insofern mag ich die Differenzierung nicht, aber natürlich haben wir Sportarten, die insbesondere durch unterstützenden Körperkontakt immer wieder auch auffallen durch solche Übergriffe. Aber wie gesagt, bitte keine Differenzierung. Jedes Schicksal ist es wert, dass es aufgearbeitet wird.
Sie haben vorhin sinngemäß gesagt, viele in Anführungsstrichen flüchten sich ein bisschen in die Prävention, statt rückwärts zu schauen. Was kann denn tatsächlich jeder einzelne Sportverein machen? Was muss von den Verbänden kommen, wenn wir auf Prävention schauen?
Vor allen Dingen müssen die Verbände Aufarbeitung unterstützen und wollen. Du hast häufig das Signal, dafür haben wir kein Geld und wir brauchen das Geld für die Prävention. Aber wie soll Prävention greifen, wenn sie nicht die begünstigenden Strukturen vorher durchleuchtet? Zum Beispiel allein der kleine Fakt, dass im Turnsport Trainerinnen und Trainer nicht alleine mit einer Übungsgruppe sind. Dass Trainerinnen und Trainer nicht in die Umkleidekabinen einfach gehen, dass sie nicht einfach mit unter die Dusche laufen. Sie glauben gar nicht, was es heute noch für Bedingungen in Sportvereinen gibt, über die sie wahrscheinlich den Kopf schütteln werden. Also wir brauchen eine hohe Sensibilität für das Thema sexualisierte Gewalt, auch in diesem Kontext Sport. Und Prävention, da kann ich nur sagen, wir brauchen verpflichtende Schutzkonzepte. Ich habe gestern oder vorgestern einen Beitrag gesehen über einen Turnverein in Thüringen. Da hat dann der ehrenamtliche Funktionär gesagt, naja, ich bin dann in den Verein gekommen und woher sollte ich das wissen? Und da müssen wir anfangen. Es kann ja nicht sein, dass noch heute Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler sagen, ich habe das nicht gewusst, ich habe keine Sensibilität dafür. Wir brauchen verpflichtende Schutzkonzepte, wir müssen in die Ausbildung das implementieren, dieses Thema, und nicht weggucken, sondern hingucken.
Sagt Angela Marquardt, Mitglied im Betroffenenrat bei der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Heute ist also eine Studie zum Missbrauch von Kindern im Sport veröffentlicht worden. Im Untersuchungsausschuss des Landtags in Mainz zur Flutkatastrophe im Ahrtal sorgen zwei bislang unbekannte Videos für Aufregung. Die Aufnahmen stammen aus einem Polizeihubschrauber, der über das Katastrophengebiet geflogen ist in der Flutnacht. Und sie zeigen wohl zum Teil erschreckende Szenen mit Menschen, die ums Überleben kämpfen. SWR Rheinland-Pfalz-Korrespondent Matthias Zahn, an Sie jetzt live die Frage. Noch ist wohl nicht klar, warum diese Videos erst jetzt aufgetaucht sind. Wer hat sie denn überhaupt in den Urausschuss eingebracht?
Nun, die AfD-Opposition hatte beantragt, auch Akten vom Polizeipräsidium Koblenz anzufordern. Und daraufhin wurde dieses Video jetzt vom Innenministerium zur Verfügung gestellt. Letzte Woche Montag war das. Und nach unseren Informationen hatte das Polizeipräsidium die Videos zwar schon letztes Jahr im Herbst, als es losging mit dem U-Ausschuss, als Beweismittel angegeben. Der U-Ausschuss wusste also ganz offensichtlich davon. Aber warum dann dieses Video nicht direkt als wichtiges Beweisstück rausgegeben wurde von den Behörden, das ist eine der Fragen, die jetzt geklärt werden müssen.
Was macht diese Aufnahmen so brisant?
Nun, es sind eben offensichtlich sehr drastische Aufnahmen. Der Abgeordnete Wefelscheid von den Freien Wählern aus dem Untersuchungsausschuss sagt, diese Videos, die sind so klar und da gibt es keine Fragen, die lassen keinen Zweifel an der Lage am späten Abend der Flut im Ahrtal. Diese Katastrophe war am späten Abend schon da und das ist eben ja immer die umstrittene Frage, wann wusste das Land davon? Und das Land, Innenminister Lewenz, das Innenministerium, auch die zuständige Aufsichtsdirektion ADD, die vertreten bisher die Verteidigungshaltung. Wir wussten zwar von Einzelereignissen, aber das gesamte Ausmaß dieser Katastrophe, das war uns am Abend und in der Nacht nicht klar. Wir hatten da kein aussagekräftiges Lagebild, sagt Innenminister Lewenz immer wieder. Und dieses Video, was jetzt auch noch direkt von der Polizei gemacht wurde, also im Endeffekt aus Innenminister Lewenz eigenem Haus stammt, dieses Video, ja, wirft natürlich doch sehr, sehr große Fragen auf, ob wirklich kein Lagebild in dieser Art und Weise vorlag.
Wie haben denn die Ausschussmitglieder auf diese ja doch unerwarteten Bilder reagiert?
Sie haben sie in geheimer Sitzung am Freitag gesehen im Untersuchungsausschuss und sie waren alle sehr betroffen. Also als die Presse dann wieder reinkam, da sah man wirklich sehr betrübte Gesichter bei den Ausschussmitgliedern. Das Video darf nicht öffentlich gezeigt werden, weil dort Menschen in Not zu sehen sind. Die könnten identifiziert werden und das widerspricht der Wahrung der Persönlichkeitsrechte. So hat es der Ausschussvorsitzende Haller von der SPD begründet. Allerdings, so hieß es auch am Freitag, die Landesregierung prüft im Moment, ob eine bearbeitete Version des Videos dann auch öffentlich gezeigt werden kann. Das öffentliche Interesse ist auf jeden Fall da, dieses Video zu sehen.
Innenminister Lewenz, Sie haben es ja angesprochen, es geht darum, wer was wusste, gab sich auch überrascht. Auch das haben Sie gesagt, insofern natürlich merkwürdig. Das waren ja Beamte seines Lagezentrums, die diesen Hubschrauber losgeschickt haben. Wie erklärt er denn selbst dieses, ich nenne es mal, Informationsdefizit?
Ja, noch gar nicht. Er ist da dran. Er hat am Samstag direkt nach dem Untersuchungsausschuss, wo er ja bis 22:30 abends ausgesagt hat, da hat er laut einer Sprecherin am Samstag dann eben das Innenministerium angewiesen, zu schauen, was war da los, wo ist das Video, wann, wie bekannt gewesen, weil Lewenz selbst gibt an, er hat dieses Video, er hatte davon keine Kenntnis, sondern er hat es am Freitag im Untersuchungsausschuss zum ersten Mal gesehen und natürlich sind da jetzt wirklich viele Fragen offen. Und Lewenz durch sein Handeln, dadurch, dass er das jetzt in Auftrag gibt, diese Klärung, bedeutet natürlich auch, er selbst sieht Aufklärungsbedarf in dieser Sache.
Vielleicht noch ganz kurz Ihre Einschätzung. Sie beobachten ja diesen Urausschuss schon lang. Könnten diese Videos Lewenz gefährlich werden?
Zumindest ist die Lage für ihn nicht einfacher geworden dadurch, denn seine Verteidigungsstrategie, die ohnehin schon auf sehr wackeligen Füßen stand, also diese Argumentation, kein Lagebild gehabt zu haben, die kommt da doch nochmal mächtig ins Wanken und könnte vielleicht dann auch endgültig ja einstürzen. Denn ja, diese Hubschraubervideos der Polizei, die zeigen eben das Ausmaß der Katastrophe und sie stammen von der Polizei, für die Lewenz zuständig ist. Und eine der drängenden Fragen ist eben jetzt, warum hat dieses Video den Innenminister in der Flutnacht nicht erreicht.
SWR Rheinland-Pfalz-Korrespondent Matthias Zahn aus Mainz über zwei neu aufgetauchte Videos, die sich jetzt gezeigt haben im Flutausschuss des Landtags, im Flutuntersuchungsausschuss. Kurz vor 12:30 und wir kommen zu unserem Börsen- und Wirtschaftsgespräch. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen ab Samstag, ab dem 1. Oktober mehr Geld. Denn zum 1. Oktober steigt der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde. Ein Plus von mehr als 20% im Vergleich zu Jahresbeginn. Im Januar lag der Mindestlohn noch bei 9,82 Euro. Kräftiger Anstieg also, der angesichts steigender Preise mehr als willkommen sein dürfte. Zumindest auf Seiten der Empfänger. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie viele Menschen profitieren tatsächlich vom höheren Mindestlohn?
Ja, laut einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sind es bundesweit rund 6,6 Millionen. Das entspricht fast 18% der Beschäftigten. Es gibt dabei aber große regionale Unterschiede. Im Osten Deutschlands liegt die Quote im Schnitt bei fast 30%. In einigen Landkreisen in Ostdeutschland sind es sogar weit über 40%. Ein wesentlicher Grund für diese hohe Quote ist die fehlende Tarifbindung, denn in Betrieben ohne Tarifvertrag werden häufig Niedriglöhne gezahlt. Zum Vergleich, in Baden-Württemberg kommen nur 14% der Beschäftigten in den Genuss eines höheren Mindestlohns. Alle anderen liegen schon drüber. In Rheinland-Pfalz sind es knapp 18%.
In welchen Branchen arbeiten die, die vom höheren Mindestlohn profitieren?
Ja, es gibt etliche Berufe, in denen weniger gezahlt wird als das Mindestjahreslohnniveau von etwa 25.000 Euro. Die Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu hat rund 25.000 Gehaltsdaten analysiert und eine Auswertung vorgelegt. Demnach liegen fast 70% der Bäckerei- oder Konditoreiverkäuferinnen unterhalb des neuen Mindestlohns. Bei den Raumpflegerinnen und Pflegern sind es fast 50%. Einen hohen Anteil von ca. 40% gibt es auch bei den Kassiererinnen und bei den Auslieferdiensten. Sie alle bekommen jetzt ein ordentliches Plus. Das ist in der jetzigen Situation sicherlich hilfreich, wodurch die Preise auf breiter Front steigen. Aber klar ist auch, mit einem Mindestlohn von 12 Euro sind keine großen Sprünge drin.
Viele Arbeitgeber sehen ja den Mindestlohn auch kritisch. Auch sie leiden ja unter gestiegenen Kosten, müssen jetzt auch noch höhere Löhne zahlen. Wird es Jobverlust geben?
Na, die Frage ist so alt wie die Debatte um den Mindestlohn. Diese Befürchtungen wurden immer wieder geäußert, aber seit der Einführung 2015 hat sich das nicht bewahrheitet. Insgesamt sind laut einer Studie lediglich knapp 80.000 Jobs im Niedriglohnbereich verloren gegangen. Von den Betroffenen haben viele aber einen neuen, oft besser bezahlten Job gefunden. Es gab also bisher keine nennenswerten negativen Effekte. Die offene Frage ist, ob das auch unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen so bleibt, wo doch die deutsche Wirtschaft vor einer Rezession steht. Die Arbeitgeber hätten sich sicherlich einen kleineren Sprung gewünscht, aber die SPD hat ihr Wahlversprechen eingelöst und sich letztlich durchgesetzt. Zum Schluss noch der Blick auf den deutschen Aktienmarkt. Dort geht es zumindest nicht weiter bergab. Der DAX hat seine Verlustserie gestoppt und legt um 0,3% auf 12.260 Punkte zu.
Dankeschön für diese Informationen, Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion an diesem Dienstagmittag.